Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Besonders gern blase ich frische Luft in eine verquaste, verquere Debatte, möglichst mit einem einzigen, klaren, schlichten Satz. Der würde in diesem Falle lauten: Wer noch weniger Sexismus an den Tag legte als Rainer Brüderle. Und wenn der Zustand der Dauererotisierung so schlimm wäre, wie die Sternredakteurin ihn beklagte, dann wäre die Menschheit ausgestorben vor 3 Millionen Jahren.
Ich nun wiederum finde diesen Satz vom Journalisten und Journalistenlehrer Wolf Schneider, der war weder frische Luft noch hat er irgendwie in eine verquere Debatte etwas klargemacht. Das ist umso erstaunlicher, weil Wolf Schneider am Donnerstag, als diese Aufnahme entstand, eine Dankesrede hielt für den gerade entgegengenommenen Journalistenpreis des Medienmagazins für sein Lebenswerk. Und das weist ihn gerade besonders dafür aus, als Hüter der deutschen Sprache Klarheit zu formulieren. Dafür brachte er viel Lebenszeit auf, um Journalisten klar verständlich Deutsch beizubringen. Nun gut, ich nutze die Gelegenheit anschließend bei der Feier zu einer Nachfrage. Das hören Sie gleich. Außerdem hören Sie noch in der Radio 1 Medienmagazin Ausgabe vom 2. Februar 2013 auch Charlotte Roche und Jan Böhmermann zum Aus ihrer Talkshow Roche und Böhmermann. Eine Buchempfehlung passend zum gegenwärtigen Aufregerthema Verhältnis Politiker-Journalisten und mehr über ein neues Finanzierungsmodell von Journalismus in Deutschland und einen Ausblick auf die nächste Musik kann ich Ihnen auch noch verraten. Was haben wir denn? Always New. Und das alles natürlich vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Radio 1 mit dem Medienmagazin und das Medium-Magazin, das ist ein Fachjournal aus Papier, verleiht alljährlich die Journalistenpreise des Jahres, so auch wieder in dieser Woche am Donnerstag in Berlin. Und ich hatte Ihnen ja schon angedeutet, dass Wolf Schneider seinen Preis bekam für das Lebenswerk und das stellt er tatsächlich in den Dienst nicht nur des Journalismus, er ist Jahrgang 1925, sondern er war auch Leiter der Journalistenschule Henry Nannen in Hamburg und hat auch in zahlreichen Büchern immer wieder den Journalisten deutlich gemacht, worauf es nämlich ankommt, klar und deutlich zu reden, damit die, die wir erreichen wollen, wir als Journalisten, ich ziehe mich da jetzt mal ein, auch möglichst die erreichen, die wir erreichen wollen und mit klaren, deutlichen Aussagen. Und man hat aber so doch den Eindruck, dass sein ziemlich langes Leben dann doch nichts jedenfalls nicht so stark genutzt hat, wie man ihm es gewünscht hätte. Und ich fragte, ob er das vielleicht auch ähnlich reflektiert, dass das Gebetsmühlenartige dann vielleicht doch kaum was gebracht hätte.
Man kann nicht die deutsche Presselandschaft verändern, man kann nur das Mögliche tun. Man ist, wie die Amerikaner sagen, letzten Endes ein Furz im Wirbelsturm. Aber als der habe ich versucht zu stinken.
Ich bin im Osten groß geworden und mir hat man Ihr Buch Deutsch für Profis über die Mauer geschmuggelt. Ja. Und bei mir sind so eine Sachen hängen geblieben, zum Beispiel, es gibt keine Mehrzahl von Aktivität, also Aktivitäten, weil es ist schon die Summe der Aktionen. Ja. Und auch das in diesem Land und diese ganzen Amerikanismen, die uns überschwemmt haben. Ich habe aber so das Gefühl, dass heutzutage hört man so eine Sätze wie, das macht keinen Sinn oder zumindestens, was es auch nicht gibt, es wird mehr geschludert als früher. Haben Sie auch so den Eindruck?
Alles in allem wird mehr geschludert als früher, ja. An den westdeutschen Schulen herrscht ja seit Jahrzehnten das, was der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes als die Spaßpädagogik bezeichnet. Die Schüler werden weniger gedrillt, man paukt nicht mehr und manche Feinheiten der Sprache, der korrekte Konjunktiv oder die unregelmäßigen Verben einer Fremdsprache müssen halt gepaukt werden. Das ist nicht mehr modern und infolgedessen geht es mit der Sprachkunst, übrigens auch mit der Allgemeinbildung und Weltkenntnis des immer gleichen Publikums, das ich seit 33 Jahren vor mir habe, nämlich 25-jährige Hochintelligente, bergab.
Nun hat der Vorsitzende des Rates der deutschen Rechtschreibung, Herr Zehetmeier, vor kurzem Twitter ausgemacht für den Sprachverfall. Ich habe so den Eindruck, vielleicht können Sie mir jetzt das entweder bestätigen oder nicht, dass nicht Twitter massiv in die deutsche Sprache eingreift, sondern dass die deutsche Rechtschreibreform so viel Unsicherheit in den letzten 10 Jahren ausgelöst hat, dass eher da auf dem Gebiet etwas Kulturzerstörerisches passiert ist.
Ich rede lieber über Twitter, weil ich Twitter in zweierlei Hinsicht gut finde. Erstens mal kann man nicht so schwafeln wie beim Bloggen. Man ist zu einer gewissen Kürze gezwungen und das ist ja ganz schön. Zweitens kommen da manchmal auch sehr pfiffige Sachen raus. Und bedenken Sie bitte, die meisten Verse der Lutherbibel haben nur Twitter-Länge. weshalb die evangelische Kirche auch versucht, das Neue Testament auf Twitter zu übertragen. Also das ist schon eine Form, über die sich reden lässt, während die Blogs mich manchmal wahnsinnig machen. Rechtschreibreform nun ja, vollkommen überflüssig, große Verwirrung und niemand hat danach gefragt. Keine Mehrheit der Deutschen, kein Schriftstellerverband, kein Lehrerverband, kein Journalistenverband, sondern ein paar ausgeruhte Germanisten wollten nicht ins Grab sinken, ohne irgendwie an der deutschen Sprache herumgefummelt zu haben. Das war's dann.
Sie waren auch mal dem Stern sehr nah verbunden, um das mal so zu formulieren. Würden Sie heute, wenn Sie Chefredakteur wären, solche Geschichten schreiben lassen wie über Herrn Brüderle in dieser Form?
Nein, gegen Herrn in Sachen Brüderle werde ich mich nachher kurz öffentlich äußern.
Dann nicht. Ja, und das haben Sie zu Beginn der Sendung gehört, was er gesagt hat. Also, dass er im Wesentlichen sagen wollte, dass man doch ein bisschen runterdimmen sollte, weil sonst wäre die Menschheit vor 3 Millionen Jahren ausgestorben. Ein sehr kühner Gedanke, den ich mir aber nochmal unbedingt übersetzen lassen wollte, weil ich irgendwie nicht glaubte, dass alle das so verstanden haben, wie er das tatsächlich meinte.
Wolf Schneider, Sie haben Buhrufe bekommen für Ihren ganz klaren Satz. Ich glaube aber, man hat ihn nicht ganz verstanden. Würden Sie ihn nochmal übersetzen?
Nein, ich übersetze ihn nicht. Er hieß wohl mit noch weniger Sexismus als dem von Rainer Brüderle und ohne den Zustand der Übersexualisierung, den die Sternredakteurin beklagte, wäre die Menschheit vor 3 Millionen Jahren ausgestorben. Dies ist eine schiere, nackte Wahrheit. Man redet überhaupt nicht mehr vom Kinderkriegen. Das ist vollkommen egal. Also was der Brüderle getan hat, ist doch so unglaublich normal. Es wäre ja unhöflich gewesen, um Mitternacht zu einer hübschen Dame weniger zu sagen. Eine unbeschreiblich dämliche Erregung.
Ja, ich sehe das doch ein bisschen anders. Also es gibt schon einen Unterschied zwischen Fortpflanzungswille und Sexismus. Aber das war Wolf Schneider, pardon, Ehrenpreisträger des Journalistenpreises 2012 des Medium-Magazins, jetzt in Berlin vergeben. Das Lebenswerk wurde geehrt. Und wir hören in dieser Sendung noch 2 Preisträger, nämlich Charlotte Roche und Jan Böhmermann. Aber zuerst ein bisschen Amy Winehouse. Als hätten es die Kolleginnen und Kollegen des Herbert von Harlem Verlags geahnt und auch vielleicht die Herausgeber Bernhard Pörksen und Wolfgang Krischke. Nächste Woche am 5. Februar kommt ein Buch heraus, das nennt sich Die gehetzte Politik. Und da geht es genau um dieses Spannungsverhältnis, das wir jetzt anhand der Sexismusdebatte erleben. Eigentlich ist dieser Artikel, der im Stern erschienen ist, ja doch mehr oder weniger ein Porträt gewesen, nach Aussage der Autorin, nicht dafür gedacht gewesen, eine solche Lawine an Aufschrei und Diskussion, Debatten auszulösen, sondern den Kandidaten Reinhard Brüderle zu porträtieren. Und jetzt wird aus dem Politiker ein gehetzter, in Anführungszeichen, Mann, der nun unter dem Druck der Öffentlichkeit steht. Sagt er nun was, sagt er nichts? Wird er sich entschuldigen? Wird er die Kandidatur zurückziehen und so weiter? Da baut sich also jetzt ein Erwartungsdruck auf und der wird wieder an die Medien zurückgeworfen. Also über 80 Journalisten, glaube ich, waren neulich bei dem FDP-Frühstück dabei und wie auch immer, das ist kein Sonderphänomen, sondern das gab es in dieser Republik schon öfter und davon handelt dieses Buch und das hat Eleni Klotzikas gelesen und ich fragte sie, was das Neue, so heißt ja das im Untertitel das Buch, die neue Macht der Medien und Märkte, was das Neue an der Macht der Medien sei, die ja die Politik vor sich hertreibe.
Was die neue Macht der Medien ist, wird in diesem Buch gar nicht genau beantwortet, zumindest nicht in einer griffigen Formel. Das Buch ist mehr eine Ansammlung von Interviews mit Politikern, Journalisten, Intellektuellen und Lobbyisten, die mehr oder weniger konkrete Erfahrungen gemacht haben in diesem Machtdreieck aus Politik, Medien und Märkten. Und aus ihren Antworten, die zum Teil auch nicht ganz neue Positionen enthalten, entsteht so ein Mosaik, ein Gesamteindruck, den man vielleicht so zusammenfassen könnte. Die Politik verliert zunehmend an Souveränität und dazu kommt mangelnde Sachkompetenz in schwierigen wirtschaftlichen Fragen oder auch wählergetriebener Aktionismus, wie beim Atomausstieg, führen dazu, dass der Politik immer mehr die Regeln diktiert werden, darunter auch durch die Medien. Nun haben ja Interviews generell die Besonderheit, dass man auf die Offenheit der Interviewten angewiesen ist. Das heißt, jeder in diesem Buch versucht sich natürlich selbst zu verteidigen. Deswegen muss man bei diesem Buch auch sehr zwischen den Zeilen lesen. Besonders aufschlussreich fand ich das Interview mit Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit, der unter anderem beklagt, wie schwierig es geworden ist für Journalisten mit einer Meinung gegen den Mainstream aufzutreten, sich außerhalb des medialen Chores sozusagen zu positionieren, sei eine Mutprobe geworden, sagt Giovanni Di Lorenzo. Denn ein Journalist gerät sehr schnell selbst an den Pranger und das habe eine einschüchternde Wirkung auf den Journalismus insgesamt.
Ja, und Pranger, der moderne Pranger heißt ja Shitstorm. Ich kann mich erinnern, bei genau diesem Buch, dieses Interviewbuch mit Karl Theodor zu Guttenberg, war es ja so, dass dieser Vorabdruck einerseits Protest auslöste, weil hier mit einer unzulässigen Verquickung zwischen Zeit, wo er Chefredakteur ist, und einem marktwirtschaftlichen Produkt, sage ich mal, einem Buch stattfand. Und man hatte das Gefühl dann auch später, dass er dies bereut hat, als Chefredakteur da diese Verquickung zwischen Journalismus und PR gemacht zu haben. Gibt es da vielleicht so ein paar Einblicke noch in diesem Buch?
Also neu war für mich, dass er das Buch wohl nur geschrieben hat, um überhaupt das Interview zu bekommen, wie er da darlegt. Sonst hätte vielleicht jemand anders den Zuschlag für dieses Interview bekommen. Also da hat sich er, Giovanni Di Lorenzo, selbst vor den Karren eines Politikers spannen lassen, aber er sagt, dass er nicht selbst bewusst PR betrieben hat, sondern dass der Journalismus offenbar sich diesem Zwang unterworfen hat in der Konkurrenz mit anderen Medien, dann sozusagen dem Drang nach Reichweite eines Politikers zu entsprechen.
Also kann man vielleicht eher sagen, der Journalismus ist gehetzt, weil die Politik die Regeln macht, oder ist das jetzt zu gewagt?
In diese Richtung geht es sicherlich natürlich auch, aber das wird in diesem Buch nicht konkret thematisiert, sondern da wird gerade in dem Interview mit Giovanni Di Lorenzo ja die These vertreten, dass die sogenannte neue Macht der Medien aus einer Art Konformismus der Medien entsteht. So eine Art Meinungsgruppenzwang. Und das heißt, wenn Politiker in diesen Strudel dieses Konformismus der Medien geraten, dann werden sie dort verschlungen und dann überschlagen sich die Ereignisse. Wolfgang Kubicki, der auch in diesem Buch interviewt wird, hat aus der Causa Wulff beispielsweise gelernt, dass Politiker bei den ersten Anschuldigungen alles sofort auf den Tisch legen sollten, damit diese News-Schleife sozusagen durchbrochen wird, damit, wie er sagt, die Welle einer Kampagne zusammenbricht.
Das können wir uns auch mal im Originalton von Christian Wulff anhören. Er hatte, als er noch Bundespräsident war, genau das zu seinem Prinzip gemacht, aber offenbar sich selbst nicht ernst genommen.
Nach dem Prinzip, dass alles rauskommt, habe ich eigentlich immer gearbeitet, auch schon als Ministerpräsident, dass ich immer bei Aktenvermerken, bei Anweisungen, bei Hinterfragung immer daran gedacht habe, morgen kann das Thema im Landtagsausschuss sein, morgen kann das Thema in der Zeitung sein. Das erleichtert das Arbeiten, dass man grundsätzlich transparent arbeitet. Es gibt ja auch heute weitgehende Akteneinsichtsrechte.
Ja, Christian Wulff, gleich die ganze Wahrheit auf den Tisch legen, dann ist das Beste, was in der Demokratie eigentlich passieren kann, oder?
Im Fall Wulff ist dann aber wiederum dadurch der Eindruck entstanden, er sei ungerechterweise durch eine Medienkampagne zu Fall gebracht worden und nicht durch berechtigte Vorwürfe. Das beklagt wiederum Spiegel-Autor und Bildkritiker Stefan Niggemeier. Doch auch er hält die Medien und sogar gerade auch die Online-Medien und deren Klickökonomie zum Teil mitverantwortlich dafür, dass Politiker kaum mehr Zeit zum Durchatmen haben und sozusagen von Nachricht zu Nachricht gehetzt werden. Und er wirft da auch sogar einen Blick in das eigene Medienunternehmen. Viele Spiegel-Online-Redakteure beispielsweise drücken ihren eigenen Zwang, ständig Nachrichten produzieren zu müssen, halt auch einfach das den Politikern auf. Bei Spiegel Online könne man beobachten, so Niggemeier, wie sich die erhöhte Umschlagkraft von Nachrichten auf den politischen Alltag auswirkt. Sobald eine Meldung veröffentlicht wird, beginnt der Redakteur an der Folgemeldung mit den ersten Reaktionen zu arbeiten. Und dann muss sogar schon die dritte Meldung raus. Und das innerhalb von wenigen Stunden. Und das setzt die Politik natürlich unter Zugzwang. Und und dann wird ein Thema sofort fallen gelassen, wenn man sieht, dass die Klickzahlen eines Themas, eines Artikels abnehmen. Also man folgt da sozusagen der eigenen Netzaufmerksamkeitslogik und das hat wiederum Auswirkungen auf die Politik, die sich dann davon auch hetzen lässt.
Aber man muss sich ja nicht hetzen lassen. Also Angela Merkel ist zum Beispiel vielleicht das beste Beispiel. Sie setzt die Themen durch ihren Videoblog und gibt dann ausgewählten Redaktionen Interviews nach ihrer Logik und ansonsten ist sie total abgeschottet und verzieht gelegentlich vielleicht mal im Foto oder so eine Miene und dann interpretieren alle, aber sie äußert sich dann nicht dazu. Also um gerade diesen Kreislauf zu unterbrechen, dass dann tatsächlich so eine Kaskade von Medienmeldungen entsteht.
Ja, das wird auch ganz offen gesagt. Es gibt auch Politiker, die da nicht mitmachen. Und da werden ja auch einige in dem Buch interviewt. Sarah Wagenknecht zum Beispiel, sie schaltet ihr Handy oftmals aus, um genau in diesem Hamsterrad, wie sie sagt, nicht ihre Substanz zu verlieren. Oder Winfried Kretschmann, der lieber eine Fastenpredigt hört, als bei einem Auftritt bei Günther Jauch dabei zu sein. Und Thomas Leif, Investigativjournalist und Chefreporter beim SWR, beklagt zum Beispiel, dass ein Grund, warum Politiker sich hetzen und antreiben lassen und sich dabei auch die Zügel aus der Hand nehmen lassen, darin liegt, dass sie oftmals auch zu wenig sich in ein Sachgebiet einlesen. Ja? Und dann kommt nämlich dieser dritte Faktor, der Politiker vor sich her treiben lässt, nämlich die Märkte und die Lobbyisten. Es sind ja nicht nur die Medien, sondern die Märkte beispielsweise durch Lobbyisten oder durch Unternehmer, die dann sozusagen den Medien ihr Narrativ aufzwängen und dadurch Druck auf die Politiker ausüben, die durch mangelnde Sachkompetenz in verschiedenen Fragen dem nichts entgegenzusetzen haben. Und er nennt da als Beispiel die Energiewende, wo die, also sag ich mal, die großen Energiekonzerne durchgesetzt haben, das Narrativ, die Energiewende ist viel zu teuer, die lässt sich gar nicht durchsetzen. Und wenn sich da Politiker einfach viel mehr einarbeiten in die Materie, dann müssten sie auch sozusagen sich nicht hetzen lassen wiederum von einem anderen Narrativ, das ihnen Lobbyisten aufgezwungen haben. Und oftmals sei es aber auch so, dass die Politik gänzlich aus der Hand gegeben wird, wenn zum Beispiel etwa wie bei der Finanzmarktregulierung gleich ganze Gesetzesvorhaben von privaten Anwaltskanzleien verfasst werden. Und es geht ja in diesem Buch im Allgemeinen, wenn man von gehetzter Politik redet, um die Auswirkungen auf die Demokratie und dass es demokratiegefährdend sein kann. Und da wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man auch zu dem Eindruck kommt, es müsste nicht sein, wenn die Politiker einfach mehr Autonomie wieder gewinnen könnten. Und zwar durch Sachkompetenz und auch durch Selbstbewusstsein.
Die gehetzte Politik, die neue Macht der Medien und Märkte, erschienen im Herbert von Harlem Verlag, Edition Medienpraxis, herausgegeben von Bernhard Pörksen und Wolfgang Krischke. Und Eleni hatte das Buch gelesen. Vielen Dank dafür.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Roche und Böhmermann, mein Gott, Roche. Denn diese beiden haben den Preis bekommen, den Medienpreis des Medium-Magazins, Unterhaltungsjournalisten des Jahres, jetzt am Donnerstag. Und weil man so einen Preis natürlich nur übergeben kann, wenn der andere dann kommt und übernimmt ihn in der Regel, waren beide physisch da, getrennt durch eine Person am selben Tisch. Es sah ein bisschen traurig aus, denn am 28. Januar, vielleicht haben Sie es ja mitbekommen, gab es eine Meldung von ZDF Kultur. Roche und Böhmermann mit den Moderatoren Roche und Böhmermann findet gegenwärtig keine Fortsetzung. Leider konnte keine Einigung zwischen den Beteiligten darüber erzielt werden, wie die Sendung fortgeführt werden soll. Wir befinden uns aber weiterhin im Gespräch mit den beiden Protagonisten über neue Formate. Das konnte ich natürlich nicht so stehen lassen und dachte also, vielleicht sagen die ja was in der Laudatio oder vielleicht sogar in der Dankesrede, so ein bisschen. Und hören wir mal, wie Jan Böhmermann, mit welchen Worten er sich für diesen Medienpreis bedankt hat.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehen Sie eine Sendung des zweiten deutschen Fernsehens, Roche und Böhmermann.
Das ist Charlotte Roche.
Und das ist Jan Böhmermann.
Das ist unsere Sendung. Ich sag einfach nur vielen Dank. Dankeschön.
Jan Böhmermann, du hast kaum Worte gefunden. Das ist für dich.
Doch. Ich habe zwei Worte gesagt.
Ja, eben. Kaum. Das ist für dich eher ungewöhnlich. Warum bist du so reserviert? Ist da mehr Trauer oder mehr Zorn, mehr Wut?
Von Zorn und Wut kann keine Rede sein. Aber natürlich Trauer, natürlich. Also ist doch schade. Und ich habe vielen Dank gesagt. Das war okay, oder?
Für die, die sozusagen außerhalb des Bildschirms es nicht fassen können, hier noch einen Preis, posthum sozusagen, abbekommen. Und für uns, die wir süchtig gemacht worden sind, haben jetzt Phantomschmerzen. Wie kann man das verstehen? Vielleicht hilft ja so ein bisschen Psychotherapie.
Ich war heute schon 2 Stunden in Therapie, gestern auch und davor auch, also eigentlich seit Wochen in Therapie. Aber es nützt ja nichts. Also man muss einfach mal nach vorne gucken, ne? Und solche Dinge passieren eben und da muss man damit umgehen. Also,
ja, was passiert denn? Was ist denn passiert?
Ehrlich gesagt, vielen Dank trifft es eigentlich. Warum muss man da viele Worte finden?
Du hast unser erstes Interview vor einem Jahr begonnen damit, dass du die Sendung mit Sarah Kuttner machst und hast dann gesagt, Charlotte Roche, ne? Kannst du dich erinnern?
Ich hab die Sendung mit Charlotte Roche gemacht.
Vielleicht solltest du nochmal darüber nachdenken oder dann vielleicht doch Sarah Kuttner fragen.
Ich dachte, ich hätte ein Jahr lang mit Sarah Kuttner. Das war nicht Sarah Kuttner? Ach du Scheiße. Ja, dann kann man ja theoretisch...
Sarah Kuttner fragen.
Ja. Ach, weißt du was? Nee, muss einfach. Ich glaube, man muss das jetzt alles mal erstmal positiv sehen. Es geht ja irgendwie immer weiter. Also wir haben, weißt du, ich schreibe vielleicht einen Bestseller oder sowas. Mal gucken. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ehrlich gesagt, ich glaube, am hilfreichsten ist das, wenn man all das, was da jetzt passiert ist, ich sag mal so unter dem... Man sollte das als ersten und bislang einzigen ernstzunehmenden Beitrag im Rahmen der derzeit geführten sehr wichtigen Sexismusdebatte beschreiben.
Das war noch gar nicht so lange her, als die beiden, Charlotte und Jan, diese Bach-Melodie geträllert haben. Und ich war so ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht mehr für sie die Beitragszahl herausholen konnte. Denn das läuft natürlich auf ZDF Kultur. Das wird auch durch den Rundfunkbeitrag finanziert. Aber ich versuchte es dann bei Charlotte und holte sie erstmal da ab, psychologisch so ein bisschen, da wo sie anfing seinerzeit sich für das Format zu interessieren. Weil das ist ja etwas, kann man vielleicht auch als Kind bezeichnen. Man hat eine Idee, bringt das dann auf den Sender, beamt sich zurück, 40 Jahre gefühlt in die 70er Jahre, erfindet die Talkshow nochmal neu und hat, also wenn vielleicht auch nicht gemessen an den GfK-Boxen, Erfolg, aber zumindest ist diese Sendung mittlerweile Kult. Und ich wollte sie einfach nochmal da genau treffen, wo es dann auch so ein bisschen kratzt, dass sie vielleicht dann doch enttäuscht ist und dann zustechen und sie dann überreden, diese Sendung weiterzumachen. Hören Sie selbst.
Das ist natürlich richtig, wenn Sie sagen, dass das erinnert an die alten Talkshows. Für mich, und ich glaube, da kann ich auch für Jan Böhmermann sprechen, ist es eben wichtig, was zu machen. Erstmal nur, was man selber gut findet. Also das ist bei den Büchern, die ich schreibe, so, bei Fernsehen immer so gewesen, dass man erstmal nur macht, was man selber gut findet. Und dann hat man vielleicht Glück, wenn Zuschauer das auch glücklich machen. Und das war hier bei diesem Format Rausch und Böhmermann ganz stark zu spüren. Ich merke das da auf der Straße und Taxifahrer und alle, die einen ansprechen, sagen, endlich mal eine coole Talkshow, da geht's richtig ab. Und wir haben versucht, Elemente von den alten Talkshows, also wie Alkohol, um die Zunge zu lösen, ganz billige, plumpe Tricks.
Das sind so Viagra, ne?
Sowas. Und ja, dass man einfach... In den alten Talkshows hat man einfach gesagt, oh, mir geht's jetzt gerade schlecht oder ich weiß nicht genau warum, aber ich bin gegen das, was du sagst. Weil in den neuen Talkshows, die alle gerade laufen, auf allen Sendern, geht's immer um, oh, wir erwarten, bis wir dran sind und wir respektieren immer die Arbeit des anderen. Und dann kann kein richtiges Gespräch entstehen, wenn man nicht auch mal gegen etwas ist. Und das haben wir versucht vorzumachen als Moderatorin und dann hat es die anderen mitgerissen. Es hat richtig gut funktioniert.
Was war da von Inszenierung, speziell vielleicht scripted im Hintergrund, dass Sie sich mit Jan abgesprochen haben, wir müssen die jetzt in die Zange nehmen und wir lassen uns doch mal das dann an der und der Stelle versuchen. Oder war das alles Improvisation?
Natürlich unterhält man sich vorher über die Sendung. Man weiß, welche Gäste da sind. Wir waren natürlich auch besser vorbereitet, als wir immer behaupten in der Sendung. Und es kann aber passieren, dass wenn Jan sich vornimmt, jemanden fertig zu machen und ich kriege das spitz, dass ich den dann überhole. Also einfach, dass wir uns auch untereinander an keine Regeln halten. Dass ich dem vorher sage, ich bin ein Riesenfan von diesem Gast, aber in der Sendung dann plötzlich total aggressiv bin gegen den Gast und der Jan dann denkt, oh Gott, was ist hier los? Dass es einfach keine Regeln gibt, dass man jede Sekunde neu entscheiden kann, wie verhalte ich mich jetzt.
Das spricht ja eigentlich für eine neue Staffel.
Sie argumentieren für die Fans, ich merke das schon. Ja, ich kann nur sagen, also ich will überhaupt nicht mitmachen, in wer jetzt schuld ist. Das ist so, wie wenn eine Ehe kaputt geht. War ja wie eine berufliche Ehe. Wer schuld ist und woran es lag und so, damit darüber, das will ich nicht mitmachen.
Aber lassen Sie mich trotzdem den Eheberater spielen, indem man erstmal, Sie haben das Plus auf der einen Seite und das Minus haben Sie noch nicht gesagt. Was spricht dafür, aufzuhören?
Es gab einfach hinter den Kulissen Streit und zwar schon lange. Und sozusagen im Detail will ich nicht darauf eingehen, worum es ging.
Und schade.
Das ist wirklich schade. Das ist richtig, richtig schade, weil dadurch ein ganz, ganz tolles Produkt kaputt ist.
Und mit Professionalität kann man da nichts retten? Also indem man sagt, scheiß Streit, das hilft vielleicht vor der Kamera, wenn wir uns so richtig heiß machen. Also es gibt ja Regisseure, die im Theater Schauspieler aufeinander hetzen, damit die Intrige besser spielen. Ne? Stanislavski-mäßig so total in die Rolle hineinfuchsen.
Da fehlt, glaube ich, der Mastermind im Hintergrund, der dann die Fäden zieht. Das sind dann leider wir und wir haben es dann vor die Wand gefahren. Also alle, es gab viele Rettungsversuche und die sind alle gescheitert. Mehr kann ich nicht sagen.
Ich würde mich gerne als Mediator einbringen, indem ich einfach sage, dass die Sendung wichtig war, weil sie, das hat jetzt auch die neueste Talk-Republik-Studie ergeben von Studenten der Uni Koblenz-Landau, die gesagt haben, genau dieses Format erreicht eine Generation, die sich nicht mehr für Politik interessiert. Auch wenn sie vordergründig nicht politische Botschaften übermittelt haben, aber indem dann mal Henrik Imbroda plötzlich da war und cool, sage ich jetzt, über Auschwitz redete, was ja eigentlich zwei Begriffe sind, die nicht zusammenpassen, haben sie plötzlich fürs Leben sensibilisiert oder auch für den Tod, für den Mord?
Ja, also das sind Sachen, die wir auch planmäßig immer in der Sendung haben wollten. Fast jede Sendung, die wir gemacht haben, endet mit irgendeinem Krebsthema oder mit einer totalen Niedergeschlagenheit, weil irgendjemand sagt, im Prinzip ist doch das ganze Leben sinnlos und warum glauben wir an Gott oder so. Und dass man denkt, es geht dann stimmungsmäßig richtig bergab. Alleine das sieht man nicht in anderen Talkshows. Dass alle da ratlos erschlagen sitzen. Ja, Sie haben recht. Also man hat da ganz viele Themen, die man sonst aus Unterhaltung ausblendet. Und das sollte man nicht.
Haben Sie schon öfter mal gehabt, dass man recht hat und trotzdem kein Erfolg? Also ich wollte Sie jetzt eigentlich überreden, die Sendung weiterzumachen.
Ich würde die auch gerne weitermachen, aber irgendwie scheint das nicht zu klappen. Es tut mir echt leid.
Was muss denn passieren? Also vielleicht kann ich ja dran drehen und vielleicht können die Hörer dran drehen. Briefe schreiben oder E-Mails schreiben oder Facebook zuschreiben?
Nein, das ist einfach ein internes Problem. Das hat ja nichts mit außen zu tun. Also tut mir echt leid.
Man hört, dass die Produktionsfirma nicht die richtige sei. Kann man sich da in der Mitte treffen? Wollen Sie mehr Kameras oder...
Das ist sehr süß, wie Sie das so... Nee, ich will da nicht weiter drüber reden, über so die genauen Gründe. Ich finde, das macht man nicht.
Aber eins hat das ja, wenn man so plötzlich auf dem Höhepunkt dieses Ruhms ist, aufzuhören, bewahrt vor Vergessen. Insofern wünsche ich Ihnen, dass dieser Preis nochmal sowas wie ein Sahnehäubchen ist für eine herrliche Zeit. Und vielleicht gibt es ja was Neues. Es ist ja auch immer, an jedem Scheitern steckt ja auch wieder möglicherweise was Neues.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Sie sind echt nett. Danke
für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Vor dem Jahreswechsel haben wir hier 6 Wochen lang berichtet, wie in der Welt weltweit reagiert wird auf das mögliche Papierzeitungssterben. Wir haben unterschiedliche journalistische Modelle vorgestellt, von Japan aus bis nach Indien, USA, aber auch in so ja doch revolutionsbewegten Gegenden wie Ägypten. Jetzt im Studio eine Neuheit aus deutschen Gefilden. Ich begrüße ganz herzlich Sebastian Esser. Ich weiß nicht, ob du es weißt, unseren ersten Kontakt hatten wir im Jahre 2004. Da bist du mit dem Papiermedienmagazin VISDP an den Start gegangen. Mhm. Und damals hast du gesagt, Papier, das ist kein Auslaufmodell, haptisch. Ihr habt auch besonders schweres Papier gehabt oder zumindest jedenfalls attraktives Papier, was beim Umblättern auch Spaß machte. Besonderes Layout gehabt. Und dann ging es dann irgendwann mal nur im PDF Bereich weiter und jetzt habe ich so das Gefühl, bist du völlig umgestiegen. Du hast ein neues Projekt.
Genau. Ja, ich erinnere mich gut und es stimmt auch, es ist natürlich haptisch, es riecht gut und so. Nur das Problem ist ja nicht, dass es nicht schön ist. Also ich liebe Zeitungen und Magazine. Das Problem ist, dass die kein Geschäftsmodell mehr haben. Und ich bin ja wie du Medienjournalist und berichte seit ungefähr 10 Jahren darüber, wie das alles den Bach runtergeht und wie die Geschäftsmodelle zerbröckeln. Und ja, ich finde, das macht schlechte Stimmung. Ich wollte jetzt mal was unternehmen, was nach vorne zeigt. Und Crowdreporter ist eine Crowdfunding-Plattform für Journalismus und es soll eine neue Form sein, wie man Journalismus finanzieren kann.
Sollen wir mal auseinandernehmen. Crowdreporter, natürlich geschrieben wie Sauerkraut,
genau.
Aber meint eigentlich das englische Crowd für Menge, Masse oder jedenfalls das Unbestimmbare da draußen, was wir gelegentlich dann mal auch als Netzgemeinde betrachten.
Ja, genau. Wir sind ja, also, ja, genau.
Im englischen Sinne die als Deutsch dann die Crowds sind, genau.
Ja, aber jetzt haben wir das Wortspiel vollkommen auseinandergenommen und ihm seinen Zauber geraubt, aber so sollen es deine Hörer bitte in ihren Browser eingehen. Crowd wie Sauerkraut und Reporter wie Reporter, aber ohne Bindestrich und dann noch ein DE. Das würde mich freuen.
Ein guter Name macht ja noch kein Projekt. Also die Masse zu bitten, spendet was, damit ich journalistisch aktiv werde. Das habe ich zum ersten Mal aus San Francisco gehört. Da ist ein Blogger unterwegs gewesen, weil da nämlich eine ähnliche Situation war, dass dort die Papierzeitungen auszusterben drohten. Und er sagte, ich bin auch nicht blöd, ich lasse mich von meinen Lesern sponsern. Mhm. Was war bei dir konkret das Patentmodell, auf dem du aufsetzt? War es eigenes oder ist das ein Mix aus verschiedenen Sachen?
Es ist ein Mix, aber es ist nicht meine geniale Idee. Also es gibt durchaus Leute, die das schon vor mir, lange vor mir gemacht haben. Ein Projekt, das nennt sich Spot Us, gibt es seit 2008. Natürlich kommt das aus USA und dort wird genau das gemacht, was wir jetzt auch vorhaben, nämlich journalistische Geschichten von der Crowd finanzieren lassen, sodass die Reporter direkt zu ihren Lesern gehen können und um Unterstützung bitten für ein Projekt. Es eignen sich Themen, die viele Leute interessieren und die so engagiert für dieses Thema sich interessieren, dass sie dafür vielleicht auch bereit wären, mit ihrem eigenen Geld diesen Reporter zu unterstützen. Der Reporter kommt zu uns, stellt das vor, bittet um Unterstützung und wenn es in einer bestimmten Frist eine bestimmte Summe erreicht wird, dann kann er seine Arbeit anfangen. Wenn nicht, kriegen alle Leute ihr Geld zurück.
Macht doch mal Nägel mit Köpfen. Was kostet so eine Reportage?
Na, das ist dem Reporter überlassen. Also wir können ja mal hier auf unsere Seite gucken. Da sind am Anfang 6 Projekte vorgestellt.
Also das ist jetzt krautreporter.de, ganz normal für jeden auch zu erreichen. Und dann kommen wir auf eine Oberfläche und das sieht so aus wie so ein Blog eigentlich.
Ja, oder so wie Pinterest oder einfach vielleicht Startnext kennt der ein oder andere, so das größte Crowdfunding-Portal. Das erste Projekt, was mir jetzt hier entgegenkommt, heißt Victors Kopf. Die Reporterin heißt Carmen Eckert und das ist eine sehr renommierte Dokumentarfilmerin. Die hat 20 Filme in öffentlich-rechtlichen Sendern schon gezeigt. Und die hat einen Urgroßvater, der in der Nazi-Zeit enthauptet wurde als Widerstandskämpfer. Das ist in ihrer Familie ein Geheimnis. Und sie möchte nicht nur diese Geschichte recherchieren, sondern auch erreichen, dass das Urteil von damals aufgehoben wird. Und um diese Arbeit zu ermöglichen, das hat sie anscheinend nicht geschafft, das über den herkömmlichen Weg zu gehen, weil da inzwischen einfach zu viel gespart wird, bittet sie jetzt um Unterstützung und will innerhalb der nächsten 33 Tage 6.600 Euro erreichen.
Also so wie so eine Auktion. Wir haben ja ein Objekt, wenn ihr wollt, dass das zu einer Geschichte wird, dann zahlt bitte ein. So amerikanische Versteigerung, jeder gibt ein bisschen was dazu und wenn die Summe erreicht ist, dann wird die gemacht.
Genau so. Also Auktion, ja, aber so ähnlich, ja, genau. Das Risiko besteht nicht, wenn man die Geschichte gut findet, dann wird sie auch gemacht mit dem Geld. Wenn es nicht reicht, wenn nicht genug Leute erreicht werden, dann kriegt jeder sein Geld zurück.
Das ist ja dann doch mehr der Massengeschmack, der dann durchkommt. Und
nee, Missverständnis. Das ist nicht so. Der Massengeschmack, der wird eigentlich in den Massenmedien bedient. Also die Kollegen bei Zeitungen, Radiosendern, jetzt mal Radio 1 natürlich ausgenommen, vor allem natürlich beim Fernsehen, muss immer darauf achten, dass die Geschichten, die sie machen, möglichst viele Leute interessiert. Beim Crowdfunding ist das Schöne, dass es möglich ist, auch aufwendige Geschichten zu finanzieren, die nur eine kleine Community betreffen. Also zum Beispiel ein Dorf oder eine Gemeinschaft wie die Veganer oder so. Leute, die sich sehr stark für ein bestimmtes Thema interessieren und dann mit ihrem eigenen Geld auch dafür sorgen, dass darüber berichtet wird und das journalistisch recherchiert wird, die können so eine Geschichte ermöglichen per Crowdfunding.
Aber was ist nun der umgekehrte Fall? Ich habe eine Idee jetzt als normaler Nutzer, der sich unterversorgt fühlt, kenne aber keinen Reporter. Kann ich dann euch die Vorschläge machen und ihr lobt das dann unter den Reportern aus oder wie funktioniert das?
Also das wäre ein nächster Schritt, aber wir haben uns sehr bemüht, das wirklich auf die Kernfunktion zu begrenzen. Es gibt zu viele Webseiten, die alles wollen und dann nichts erreichen. Natürlich, in dem Fall von dem, was du beschreibst, das würde man Crowdsourcing nennen, ja, dass die Quellen mit dem Reporter besser zusammenarbeiten. Und wir konzentrieren uns eben aufs Crowdfunding, das Crowdsourcing. Da gibt es schon viele Tools, aber es wäre sicher auch nochmal ein spannendes Projekt, also wenn sich jemand berufen fühlt.
Dann gibt es ja noch eine andere Methode, wie man Journalismus finanzieren kann mit einer ähnlichen Art der Herangehensweise, ProPublica als Stichwort in den USA. Dort sammelt man Spenden ein, unabhängig vom journalistischen Projekt und recherchiert und verkauft das an Zeitungen. Wenn das nun bei euch hier steht, muss man ja auf eins achten. Ideenklau ist da. Also ich sag mal, wenn so ein müder Zeitjournalist einfach auf eure Seite guckt und sieht, da kommt nicht genug Geld zusammen für eine Story, aber ich finde die so toll, ich klaue mir die jetzt einfach und mache die bei Zeit Online zum Beispiel. Ich will jetzt X Online. Ja. Wollt mal keinen diffamieren. Das ist eine Gefahr, also Ideenklau. Und dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass die Leute dort sagen, das ist ja so spannend, wir würden das ganz gerne kaufen wollen.
Für ihre Zeitung meinst du? Ja, absolut. Also dem Reporter ist hinterher überlassen, was er mit seiner Geschichte macht. Und er soll die vermarkten, er soll auch Geld damit verdienen. Weil das ist ja das Problem, dass wir Journalisten nicht mehr genug Geld verdienen mit unseren Geschichten. Wenn er es schafft, an die Zeit zu verkaufen, meinetwegen an Zeit Online oder ans Fernsehen, wie auch immer, wunderbar. Das sind ja nur Geschichten, die ermöglicht wurden, weil sie niemand finanzieren wollte. Deine andere Frage nach dem Ideenklau. Es gibt keine sicherere Methode, eine Idee für sich zu reklamieren, als dass man sie öffentlich macht. Wenn jemand von Zeit Online diese Geschichte macht und das stand wochenlang bei Krautreporter öffentlich zugänglich, dann wird der Kollege sich blamieren mit dieser Idee.
Insofern glaube ich auch nicht, dass Zeit Online klaut. Deswegen auch mein Versuch, da sofort wieder durchzuixen. Sebastian Esser, vielen, vielen Dank. Wir werden das Projekt verfolgen. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, damit wir alle vielleicht doch ein bisschen optimistischer aus diesem Gespräch rausgehen. Seit Dienstag ist die Sache online. Wie viel Geld ist schon zusammengekommen?
Weit über 3.000 Euro und das freut mich sehr. Also es wird ein Erfolg und bitte guckt euch das an. Wenn ihr nicht genug Geld habt, dann Facebookt und twittert uns, damit wir in Kontakt bleiben und da so eine journalistische Community entstehen kann, die uns noch alle nach vorne bringt.
Und alles unter krautreporter.de. Vielen Dank.
Danke dir.
Das, was Sie jetzt schon hören, ist nicht Radio 1 Musik, sondern Musik, ein Soundtrack aus der neuesten Staffel von Dallas. Damit hallo nach Miami zu Guido Meyer, der bekanntermaßen, und das haben wir hier schon mehrfach vorgeführt, nicht nur Journalist ist, nicht nur Medienjournalist ist, sondern auch zudem Dallas-Fanboy. Inwieweit hat sich denn deine kritische Distanz mittlerweile herausgeschält? Bei uns sind die ersten beiden Folgen von Dallas der neuen Staffel gestartet und diese Musik ist nun nicht gerade charakteristisch dafür.
Naja, eigentlich schon. Die Musik wird eine große Rolle spielen in den neuen Dallas-Folgen, aber anders als früher. Früher gab es für die einzelnen Hauptfiguren so ihre Themen. Es gab das Pam-Theme, es gab das Ray-Theme. Die tauchten immer wieder auf, gerne mit viel Saxophon, ein bisschen Soap-Opera-mäßig. Und jetzt, Dallas 2012-13, ist halt moderner. Nicht nur das Opening-Theme ist wesentlich rockiger als früher. Auch die Zwischenmusiken sind anders, ein bisschen schräger und teilweise werden eben auch richtige Pop-Titel genommen. Es gab Adele in dem Piloten in der ersten Folge, die in dieser Woche auf RTL gelaufen ist. Und es wird in den späteren Folgen auch noch Johnny Cash Musik geben, die gewisse Handlungselemente untermalt und auch verschiedene Szenen verbindet. Das ist neu verglichen mit den 80er Jahren.
Some are born and some are dying. Alpha and Omega's kingdom come.
Dann ist mir noch aufgefallen, die Kameraführung ist nicht mehr so serienmäßig fixiert auf das Innere der South Fork Ranch. Also da stand man ja in der Regel immer irgendwie im Raum, meist an der Minibar oder traf sich irgendwie so völlig unmotiviert im Schlafzimmer und stand da und erzählte sich was und dann wechselten nur die Kameraperspektiven hin und her. Jetzt geht man richtig raus in die Landschaft, freut sich eigentlich, dass man da als Zuschauer mehr geboten bekommt als nur das Studio Innere.
Das stimmt, denn das Studio Innere war früher Hollywood. Also die Innenaufnahmen wurden ja nie in Dallas gedreht, die wurden alle in Kalifornien gedreht. Jetzt die neue Serie, die TNT, das Remake wird komplett in Dallas gedreht. Die Außenaufnahmen sowieso, aber auch die Innenaufnahmen. Und es war sogar eine der Vorgaben von TNT, bitte in 16:9 zu drehen, also so eine Art Filmformat zu benutzen. Man kann dabei wunderbare Landschaftsaufnahmen machen, man kann links Pferde laufen lassen und rechts einen Cowboy stehen haben. Und selbst in den Innenaufnahmen, meinetwegen in dem Gebäude. Da werden wir in den nächsten Folgen einen ganz leeren Flur sehen, aber eine Art Großraumbüro, wo die beiden handelnden Personen rechts und links im Bild stehen. Das sind Aufnahmen, die waren früher bei diesem 3:4 Format eigentlich gar nicht denkbar. Was die heutigen Innenaufnahmen angeht, die werden gedreht in den Lori Marr Studios in Dallas Downtown. Dort wurde halt das Innere, das South Fork Ranch nachgebaut, aber ein bisschen größer, damit die Kameras halt Platz haben, damit richtige Kameraarme dort Schwenks machen können. Aber nach wie vor gilt, dass das Innere, das Bühneninnere, was wir im Fernsehen sehen, South Fork von innen, hat nichts zu tun mit der South Fork Ranch, wie sie wirklich von innen aussieht. Die ist viel kleiner, hat weniger Räume und darum kann man eigentlich gar nicht drehen in der richtigen Ranch.
Was geblieben ist, ist natürlich, dass man versucht, mit mehreren Handlungssträngen Konflikte zu entwickeln, die dann beim Hin- und Her-Switchen der verschiedenen Stränge eine zusätzliche Spannung aufbauen, weil man hier als Zuschauer teilweise vorher schon weiß, hier wird etwas eskalieren. Und was allerdings wiederum neu ist, ist, dass hier alt gegen neu miteinander rebelliert. Also das Öl ist nicht mehr das Einzige, was alle interessiert, sondern hier kämpfen alte Energien gegen neue Energien. Muss man davon ausgehen, dass hier die Drehbuchschreiber versucht haben, den Zeitgeist der Vereinigten Staaten irgendwie einzufangen? Oder ist das einfach nur ein dramaturgischer Trick?
Ja, genau das, es ist beides. Man möchte natürlich auch die Zuschauer von damals zurückgewinnen. Und man möchte die Neuen bedienen mit Themen, die eben heute anstehen. Und da sind halt Green Energies derzeit sehr akut, gerade hier in Amerika auch. Und das ist eben die Methangeschichte, die Christopher Ewing, also eine der beiden jungen handelnden Personen, vorantreibt, zusammen mit seinem Vater Bobby, der auch schon damals immer der Gute war. Und da eben, du hast es gesagt, der Gegenpol, das alte JR mit seinem Sohn John Ross, beide böse in Anführungszeichen. Es ist nicht ganz so schwarz-weiß, aber im Prinzip kann man schon sagen, die beiden verkörpern das Böse. Und damit eben auch das Öl, also das 80er-Jahre-Thema, die auslaufenden Energie-Rohstoffe. Also alt gegen jung, es ist grüne Energie gegen Öl. Es ist aber auch, wie in den 80ern, das alte Romeo und Julia-Thema, die Ewing gegen die Barnes. Das muss schon sein, dieser Konflikt. Damals waren es halt Bobby und seine Frau Pam, die sich durchsetzen mussten als Barnes gegen die Ewings. Und das ist heute wieder ähnlich. Der Hauptgegenspieler der Ewing, ein gewisser Cliff Barnes, auch der ist wieder dabei, möchte eben ein Stück dieser neuen Firma Ewing Energies, die eben mit grünen Energien derzeit experimentiert, für sich gewinnen. Also alt gegen jung, Ewing gegen Barnes und Öl gegen Methan, wenn man so will.
Wird das von Zuschauern in den USA belohnt? Ich glaube, von den RTL-Quoten kann man das jetzt noch nicht so ableiten, oder?
Also TNT hat gedacht, als die erste Staffel im letzten Jahr angelaufen ist, dass die meisten Zuschauer neue sein werden, die Personen JR und Bobby und Suell mal gehört haben, aber die halt zu jung sind, um die Serie in den 80ern gesehen zu haben. Es hat sich herausgestellt, die Quoten waren durch die Bank gut in der ersten Staffel, dass mehr als die Hälfte der Zuschauer doch die von damals waren. Deswegen auch so ein bisschen der Weg in den neuen Staffeln doch die Älteren zu bedienen. Es werden wesentlich mehr Schauspieler von damals zurückkehren und wieder Rollen übernehmen. Das führt aber auch dazu, dass viele der Jungen wieder abgewandert sind. Die Quoten beim Serienstart der zweiten Staffel hier am Montag auf TNT waren 3 Millionen. Das ist okay, aber mir auch nicht. Die Premiere im letzten Jahr hatte 3-mal so viel Zuschauer. Okay, es gab einen gewissen Neugierfaktor, es war Sommer. Während in dieser Woche, es lief der Bachelor auf ABC, es lief eine neue Gruselserie namens The Following auf Fox. Also die Konkurrenz war härter. Die Serie ist verschoben worden von Mittwoch auf Montag, was scheinbar auch ein Fehler war. Und man kann wohl sagen, dass jetzt der harte Kern in Form von 3 Millionen Zuschauern übrig geblieben ist. Das reicht TNT aber auch.
Und das reicht dann möglicherweise auch, dass RTL dann nachkauft, denn es wäre wahrscheinlich so ein bisschen ungerecht, wenn man nur anfüttern würde und dann sagen würde, hier machen wir jetzt Schluss, oder?
Also die ARD hat 13 Jahre lang nachgekauft und das eigentlich ohne zwingenden Grund, denn damals spielten die Werbeeinnahmen am späten Abend im Hauptabendprogramm um 9:45 am Dienstag keine Rolle. RTL kann mehr als zufrieden sein. Ein Viertel Marktanteil in der jungen Zuschauergruppe von 14 bis 49, also 25%, das ist sehr, sehr gut, hat RTL lange nicht erreicht, schon gar nicht abends um 21:45, was dann doch schon ein bisschen nach der Haupt-Primetime ist. Fast 4 Millionen Zuschauer. Also, dass RTL die zweite Staffel auch kaufen wird, davon kann man mit Sicherheit ausgehen. Es ist bereits die Rede davon, dass es eine dritte geben wird, die im Januar 2014 dann hier in den USA Premiere haben wird, dann wahrscheinlich wieder 15 Folgen. Also, wir müssen keine Sorge haben in Deutschland, dass wir nach den ersten 10 Folgen hier auf dem Trockenen sitzen werden.
Guido Meyer in Miami über den Staffelstart in Deutschland und über die zweite Staffel in den USA.
Radio 1.
Und mit dem Überschreiten zum Podcast Bonustrack kann ich Ihnen weiterhin das Thema Dallas anbieten. Auch vom selben Autor Guido Meyer, allerdings in einer Aufnahme vom 30. Juni 2001. Also mittlerweile fast 12 Jahre alt. Damals ging Guido Meyer dem Mythos Dallas hinterher. Der Dallas-Mythos damals erst 20 Jahre alt.
Radio 1. Leben live. Im Internet unter www.radio1.de.
Medium unserer Zeit. Mit der multimedialen Evolution eröffnet es uns täglich neue Wege in die Zukunft. In der digitalen Welt gibt es keine Grenzen. Sie ist ein Netzwerk ungeahnter Möglichkeiten, auf das immer mehr Menschen zugreifen. Die Daten fließen. Wir entscheiden, wohin.
Radio 1 Medienmagazin mit einem Spezial zum 13. NRW Medienforum. Daily Soaps und Daily Talks im Fernsehen haben für Jugendliche bei Problemen im Alltag eine konkrete Ratgeberfunktion. Insbesondere die täglichen Serien wie zum Beispiel Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder Marienhof fungierten als ständige Begleitung durch das Jugendalter in Fragen von Trends, Moden und Musikstilen. Zu diesem Ergebnis kam ein beim NRW Medienforum in Köln vorgestelltes Forschungsprojekt. In der Untersuchung wird zugleich die unterschiedliche Wirkung der Serien und täglichen Talkshows auf ihre Zuschauer betont. Vor allem formal schlechter gebildete junge Mädchen gehen in den Geschichten auf und sehen die Sendungen als Abbild der Realität. Sie benutzen die Serien als Ersatzwelt, um ihr häufig als unglücklich empfundenes Leben erträglich zu gestalten. Dagegen sehen höher gebildete Jungen die Sendungen eher als Unterhaltungsangebot. Vor 20 Jahren, genau am 30. Juni 1981, da veränderte eine amerikanische Serie die deutsche Fernsehlandschaft und gemessen an den Zuschauern Zahlen eigentlich auch der ganzen Welt. Die ARD stellte nämlich uns eine gewisse Familie Ewing vor und mit ihr die South Fork Ranch, irgendwo 20 Meilen nördlich der texanischen Metropole Dallas gelegen. Damit begann eine Erfolgsserie ohnegleichen, die sich über 13 Jahre erstreckte und das Genre der Fernsehsoap eigentlich erst so richtig begründen sollte, wenn auch nur weekly, also wöchentlich jeden Dienstag. Guido Meyer fragte sich und Experten, warum Dallas solch eine prägende Wirkung hatte.
Der Hauptgrund könnte sein, dass es sich bei Dallas erstmalig um eine Sendung im Fernsehen mit Fortsetzungscharakter handelte, bei der weitere Verlauf ungewiss war. Also man wurde jede Woche erneut mit einem Cliffhanger konfrontiert, der einen dazu animiert, nächste Woche wieder einzuschalten. Das war also absolut neu im amerikanischen Fernsehen und das war mit Sicherheit auch der Auslöser für den Boom.
Thomas Plewe, der Präsident des deutschen Dallas-Fanclubs in Stuttgart. Und auch zu wissenschaftlichen Arbeiten hat die Serie Anlass gegeben, so für das Werk Dallas, Faszination des Trivialen zum Erfolg einer Massenkultur, die 1996 der Fakultät für Philologie der Ruhr-Universität Bochum vorgelegt wurde. Der Autor Gerald Sartisson.
Der größte Unterschied war sicherlich, dass sie einen männlichen Hauptdarsteller und einen männlichen Bösewicht hatten. Normalerweise sind die Daily Soaps immer Geschichten für Frauen und auch viel von Frauen. Dann war Dallas viel teurer produziert. Daily Soaps werden immer auf Video gedreht. Dallas wurde auf 16mm Material gedreht. Bei Daily Soaps wird pro Tag eine Folge produziert. Bei Dallas wurde eine Woche gebraucht, um eine Folge zu produzieren. Dallas war viel, viel teurer, war aufwendiger inszeniert. Es gab viel mehr verschiedene Settings, es gab mehr Außenaufnahmen.
Die hohen Gagenforderungen der Stars mussten bei der Produktionsfirma Lorimar wieder reingeholt werden, indem man sich von einigen Figuren trennte. Auch Patrick Duffy ging für eine Staffel, war eigentlich schon gestorben und dann plötzlich doch wieder dabei.
Das berühmteste Kuriosum bei Dallas natürlich die Traumsequenz, eine ganze Staffel lang, 31 Folgen. Am Ende der 7. Staffel wird Bobby Ewing vom Auto überfahren. Die komplette 8. Staffel findet also ohne Bobby statt und am Ende der 8. Staffel wacht Pamela morgens auf, steigt aus dem Bett aus, geht ins Badezimmer und unter der Dusche steht Bobby und wünscht ihr einen fröhlichen guten Morgen. Und das wurde halt dann damit erklärt, dass Pamela halt alle Geschichten, alle Handlungen nur geträumt hat.
Als ABC Miami Vice zeitgleich gegen uns ausstrahlte und unsere Quoten zurückgingen, hat das auch meine mögliche Rückkehrgage in die Höhe getrieben, erzählt Patrick Duffy. Und so kehrte er zurück unter Pams Dusche mit einem freundlichen. Doch die Quoten sanken kontinuierlich. Sahen die Folge Wer hat auf GR geschossen? Noch weltweit 315 Millionen Menschen, war Dallas nunmehr nur noch Platz 61 in der Quoten-Hitparade. Am 3. Mai 1991 fiel die Klappe für die letzte Episode Endspiel. Eine Doppelfolge, natürlich mit einem dramatischen Cliffhanger am Ende.
Na los, bloß ein Schuss und alles liegt hinter Ihnen. Tun Sie es!
Dallas ging in den einstweiligen Ruhestand, doch im deutschen Fernsehen tummelten sich die Nachahmer.
Aus heutiger Sicht eher dahingehend, dass Dallas halt eine Vorreiterrolle gespielt hat dafür, dass generell so viele amerikanische Fernsehprogrammformen übernommen worden sind. Ob das Musikshows sind, Talkshows, Nightshows, die ganzen Krankenhausserien, das also generell Dallas halt ein Vorreiter dafür war, dass die amerikanischen Programmformen so einen Einzug gehalten haben, auch in die deutsche Fernsehlandschaft.
Doch die Zukunft von Dallas ist weiterhin offen, immerhin. Außerdem noch leben alle wichtigen Schauspieler. Die Lehren, die wir aus 13 Jahren Cowboys und Öl gezogen haben, ZDF-Intendant Dieter Stolte.
Was haben wir im deutschen Fernsehen gelernt? Sicherlich, dass der Erfolg serieller Programme nicht zuletzt auch mit ihrem langlaufenden Charakter zusammenhängt. Zweitens, dass Fernsehen ein Geschichtenerzähler ist. Das heißt, jede Serie muss in ihrer einzelnen Folge eben auch eine Geschichte haben, die sich dann fortsetzt, um die Neugierde, das heißt, das Dabeibleiben herauszulocken, dass wir überhaupt erst einmal angefangen haben, unsere serielle Welt nicht in 6 oder 13 Folgen aufzuteilen, sondern 24, 48, ja 100 Folgen zu produzieren. Das ist unter anderem auch aus dem Vorbildcharakter dieser Programme entstanden.
Radio 1 Medienmagazin.